unserem letzten Teil, das Gebetsleben Jesu Christi. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als Jesus zu betrachten. Was Besseres kann uns nicht passieren. Ich glaube, dass wir nirgendwo so verändert werden im Leben, als wenn wir Jesus betrachten. Ich glaube, dass es nichts gibt, was unsere Seele besser tut, als Jesus zu betrachten. Und das Schöne ist, wenn wir ihn betrachten, dann werden wir immer zwei Dinge feststellen. Wie herrlich er ist. Und wie viel wir noch zu lernen haben. Die Bibel sagt nicht umsonst in Hebräer 12, betrachtet Jesus. Sie sagen nicht, betrachtet Paulus. Obwohl ich auch behaupten würde, dass wir gegen den schlechte Karten hätten. Aber es würde vielleicht immer einen geben, der sagt, na gut, aber Elia war frommer als Paulus. Aber wisst ihr, wenn wir uns mit Jesus vergleichen, dann wird der Frommste, egal wie der heißt, Elia, Jeremia, Paulus, werden sagen, null Chance. Er ist unerreicht. Und ich glaube, in den Gemeinden würde es viel weniger Stress geben und Streit, wenn wir uns nicht gegenseitig immer vergleichen würden. Sondern wenn wir gemeinsam auf Jesus blicken, weil wisst ihr, was dann passiert? Dann sind wir alle in einem Boot, nämlich in dem Boot der Versager, die Jesus liebt. Wenn wir uns mit Menschen vergleichen, dann finden wir immer einen, der schlechter ist. Aber wenn wir uns mit Jesus vergleichen, egal in welchem Bereich, dann können wir nur sagen, Herr, erbarme du dich über uns. Ja, wir haben ja einiges gehört im Teil 1, wie Jesus betete, wo Jesus betete. Und ich möchte heute etwas sagen über so ein paar besondere Orte, wo Jesus auch noch betete, nämlich am Kreuz. Und wenn wir eine Bibel haben und aufschlagen, das Lukas-Evangelium, Kapitel 23, Vers 34, dann ist da ein Gebet, was mich immer wieder bewegt. Da sagt Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus lebte knapp 33 Jahre, vielleicht auch ein bisschen mehr noch, aber so ungefähr. Als sie einmal ihn so niedermachen wollten bei dieser ganzen Kreuzigungsgeschichte davor im Verhör, da konnten sie nicht einen einzigen finden in ganz Jerusalem, der ihn einer Schuld benennen konnte über ihn. Da war keiner, der sagte, klar, Moment mal, hoher Priester, ich habe ihn genau gehört, seine Mutter hat er da angeschrien. Er war ziemlich beleidigend zu seiner Mutter. Das dürfen wir vom Gesetz auch nicht, wir sollen Vater und Mutter ehren. Da habe ich ihn ertappt. Da konnte auch keiner sagen, ja, Moment mal, da wo mal ein Streit war, da war er ziemlich ungerecht. Da ging es nämlich um seinen Bruder Jakobus und Johannes. Und da hat er mal 5 gerade lassen bei ihnen. Auch das nicht. Und glaubt es mir, die haben da nur drauf gewartet. Aber die haben keine Munition gehabt. Das ist ein Wahnsinn, oder? 33 Jahre zu leben. Und keiner konnte nur sagen, also an einer Situation kann ich mich erinnern, da warst du verkehrt. Keiner konnte das sagen, selbst seine Feinde nicht. Und er tat Wunder und Zeichen. Besondere Zeichen, die ihn auch für die Juden zeigten, dass er der Messias ist. Zum Beispiel, dass Blinde sehen wurden oder Aussätzige gereinigt wurden. Das waren typische messianische Zeichen, die schon im Alten Testament angekündigt werden. Wenn es mal passiert, dass ein Aussätziger rein wird, wussten die Juden, dass der Messias am Werk. Wenn Blinde sehen, dass der Messias. Und Jesus hat so viel getan. Johannes sagt, wenn wir alles aufschreiben würden, was der getan hätte, dann würden die Bücher der Welt, die Welt könnten die Bücher nicht fassen. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Wussten sie denn nicht, dass er der Messias war? Hat er denn so wenig getan, dass man das nicht erkennen konnte? Ich denke, dass Jesus schon wusste, dass sie wussten, dass er der Messias ist. Aber ich glaube, er hat in diesem Gebet etwas ausgedrückt von Gnade. Wenn wir im Alten Testament etwas lesen, im Alten Testament, zum Beispiel im 4. Buch Mose Kapitel 15, die Verse 27 bis 31 oder im 4. Buch Mose 35, dann wird ein Unterschied gemacht, ob jemand willentlich sündigt oder aus Versehen. Wer willentlich gesündigt hatte, wurde mit dem Tode bestraft. Bei manchen Sünden. Zum Beispiel, wenn man einen anderen erschlagen hat, willentlich, wurde man hingerichtet auch. Wenn das aus Versehen passierte, jemand hat vielleicht eine Axt gehoben und plötzlich hat die sich gelöst und der andere ist gestorben, dann war es aus Versehen, dann durfte er in eine Zuflucht statt Zuflucht nehmen. Und ich glaube, dass Jesus hier so betete und hat daran gedacht, er hat nochmal Gnade walten lassen, auch über das Volk. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Letztendlich kennen sie mich doch nicht. Und obwohl sie so gelehrt sind von dir, obwohl sie so viel erlebt haben, sind sie dennoch blind. Aber er hat nicht abgerechnet. Versteht ihr? Was wir so oft gerne tun mit Menschen. Abrechnen. Sondern Jesus hat um Gnade gebetet. Vater, vergib ihn. Das sagt jemand, der davor halb totgeschlagen wurde. Das sagt jemand, der die 33 Jahre immer für seine Leute da war. Ich glaube, das hat die Leute tief beeindruckt. Auch die zwei, die mit ihm gekreuzigt waren. Die haben ja am Anfang beide gelästert. Dürfen wir nie vergessen. Wir sehen immer den Tschecher, der die Gnade hatte. Der war aber am Anfang auch ein Lästerer. Aber irgendwann hat er mitbekommen, der ist ganz anders. Wie kann jemand beten, Vater, vergib ihnen nicht, was sie tun? Die haben dich halb totgeschlagen. Jesus war so ganz anders. Er betete am Kreuz um Gnade. Ich sag mal, sein ganzes Leben war Gnade. Ne? Gnade und Wahrheit, sagt Johannes. Ne? In Jesus ist Gnade und Wahrheit. Interessant, da steht nicht Wahrheit und Gnade, sondern Gnade und Wahrheit. Weil das Fundament ist, diese große Gnade. Gnade ist ein Geschenk. Kann man sich nicht verdienen. Wir vergessen das oft. Wir denken oft leistungsorientiert, auch als Christen. Und Gott sagt, alles, was du bist, ist Gnade. Ist ein Geschenk von mir. Jesus betete am Kreuz. Um diese Gnade. Heute klappt das, glaube ich, nicht so, wie ich mir das vorstelle. Geht nicht. Jesus betete auch. Ach so, jetzt wieder. Okay. Jesus betet um Errettung. In Lukas 23, die Verse 42 bis 43. Und er sprach, dieser eine Schächer, er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Ich habe mir so oft die Frage gestellt, Mann, Heiland, das ist ja unglaublich, was du machst. Du liegst im Sterben. Sie setzen dir die Dornkrone auf. Sie schlagen dich zusammen, dass du nicht mehr zu erkennen bist vom Angesicht her. Du hast Durst. Du bist zerschlagen. Und das Einzige, an was du denkst, ist an Errettung von Menschen. Ich hätte das verstanden, wenn Jesus am Kreuz mal einmal an sich gedacht hätte. Aber selbst da hat er nur einen Blick zur Seite für diese erbärmlichen Sünder und die erbärmlichen Leute, die dort am Kreuz hingen, wie er. Aber zu Recht sagt der eine dann nachher, wir beide, wir sind zu Recht hier, aber er doch nicht. Und das muss etwas Gewaltiges gewesen sein. Oh, wisst ihr, wir sind immer manchmal so dabei, ja, der Schächer da, ne? Das ist ja auch ein richtiger Kerl da, ne? Kurz vorm Abgang, bevor es 3 Meter unter die Erde geht, der wäre dann nochmal fromm. Oh, vorsichtig. Ich glaube, Der Schächer war gläubiger als wir alle zusammen. Wisst ihr warum? In Israel, deswegen hat man ihn gekreuzigt, war man der Ansicht, wenn der Messias kommt, dann kommt er als König und als Hero und dann macht er die Römer platt und befreit uns und wird uns endlich zum Segen setzen. Die haben nicht verstanden, dass Jesus diesen Leidensweg gehen musste. Das heißt, die frommen Juden selbst haben gezweifelt. Die Jünger haben gezweifelt, ob das alles stimmt. Und dann sitzt dort jemand oder da hängt dort jemand, der sich ausgibt als Gottes Sohn, als der Messias. Hätten wir in diesem zerschundenen Mann am Kreuz den Messias erkannt? Ich glaube, dass dieser Schächer einen größeren Glauben hatte als wir. Er hat alles nochmal auf eine Karte gesetzt. Und ich bin mir zu 100% überzeugt, der wird in der Ewigkeit auch dabei sein. Mit dem werde ich mich gerne, da freue ich mich schon, das Gespräch mit ihm zu führen. Ich habe so viele Fragen an den Schächer. Wir werden genügend Zeit haben in der Ewigkeit, solche Gespräche auch zu führen. Jesus betet um diese Rettung. Du wirst heute mit mir im Paradies sein. Ist einfach herrlich. Um Ergebung. Er betet. In Lukas 23, Vers 46. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, da verschied er. Vater, in deine Hände. Jesus sagt, ich gebe freiwillig mein Leben hin. Niemand nimmt es von mir. Ich gebe es freiwillig, sagt er an Johannes. Und er übergibt. Ich wollte schon sagen, so mit dem letzten Atemzug einfach alles in Gottes Hand. Gesegnet der Mensch, der so sterben kann. Wisst ihr, was mir groß geworden ist? Jesus ruft am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir wissen, warum Gott ihn verlassen musste. Weil er deine, meine und die Schuld der ganzen Welt auf sich nahm und Sünde trennt von Gott. Gott in seiner Heiligkeit musste sich entfernen. Aber Gott als Vater blickte auf seinen Sohn. Und es ist interessant, dass Jesus hier ausspricht, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wir haben keine Ahnung, was es im Herzen vom Vater bedeutete, seinen Sohn so sehen zu müssen. Ich weiß nicht, ob wir Gott den Vater später mal sehen werden. Jesus werden wir sehen, aber ob wir den Vater sehen, das weiß ich nicht. Vielleicht wird er sich uns auch offenbaren in dem Sohn, das ist so ein Geheimnis. Aber wenn das so wäre, dann würde ich Gott den Vater eine Frage stellen. Vater, was ging durch dein Herz, als du Jesus saßt am Kreuz? Ich würde ihm diese Frage stellen. Was da passiert ist, ist ein Geheimnis, die Bibel schweigt. Jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, geht es mir so wie Abraham auf diesen brennenden Dornbusch zuging und Gott sagt, halt, zieh die Schuhe aus, der Boden, den du betrittst, ist heilig. Als ich das erste Mal mir darüber Gedanken machte, was Gott der Vater erlitten hat, als sein Sohn so grausam sterben musste, da weiß ich noch, da bin ich abends beim Bibellesen auf meine Knie gegangen und habe das erste Mal in meinem Leben den Vater angebetet und mich entschuldigt bei ihm, was ich ihn auch angetan habe mit meinem Leben. habe ich das erste Mal gesagt, Vater im Himmel, vergib mir, dass auch meine Schuld dazu beigetragen haben, dass du diesen Schmerz sehen musstest. Ich habe dadurch einen neuen Bezug bekommen zu Gott, dem Vater. Der ist viel größer geworden in meinem Leben. Und ich finde das so schön, dass Jesus Vater sagt. Jesus war ja kein kleines Kind mehr. Er war 33 Jahre ungefähr. Aber er hat sich als Sohn, als Kind immer noch gefühlt. Und das finde ich so schön. Und wenn du 80 bist, bleibst du ein Kind Gottes. Und Kinder machen Fehler. Und Kinder dürfen weinen. Und Kinder dürfen zu ihrem Vater kommen. Und er nimmt sie so an, wie sie sind. Ein guter Vater macht es. Ein guter Vater, der hat die Arme immer so. Und ich glaube, das ist etwas, was wir lernen können von Jesus, dass er in dieser schweren Stunde nicht irgendwie so große Sprüche von sich bringt, sondern dass er weiß, ich bin dein Kind, Vater, egal was passiert, ich sehe dich jetzt nicht mehr, es ist durch die Sünde jetzt alles so, was wir schon vor Ewigkeiten besprochen hatten, aber diesen Schmerz, diese Trennung, aber er betet. Und das darfst du auch. Vielleicht siehst du Gott auch nicht. Vielleicht geht es dir momentan so, dass du das Gefühl hast, du, das ist irgendwie alles weg. Dann darfst du trotzdem beten, Vater, ich bin dein Kind. Und ich bleib dein Kind. Einmal Kind, immer Kind. Ich finde das so schön, dass wir das so lesen dürfen, wie Jesus sich so ganz dem Vater gibt. Unglaublich. Ich habe damals mal gesagt, wenn der Herr mich in die Ewigkeit beruft, ich weiß ja nicht, wie das alles so aussieht, aber es gibt ja so Steine, die man auf dem Friedhof hat. Das würde ich gern darauf eingravieren. Drei Worte. Es ist vollbracht. Ich liebe diese drei Worte. Da ist alles drinne. Alles. Alles. Ich bin mir überzeugt, wir werden diese drei Worte langsam in der Ewigkeit Tag für Tag, ich weiß nicht, ob man da Tage zählt oder so, aber wir werden das immer wieder erleben. Was das bedeutet, es ist vollbracht. Wir können uns nicht vorstellen, was das auch im Himmel ausgelöst hat, vor den Engeln Gottes, vor Gott den Vater und vor Gott den Heiligen Geist, als Jesus ruft, es ist vollbracht. Da hätte ich gern ein Video gedreht im Himmel. Als er sagt, es ist vollbracht. Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, ob Engel sich so jubeln, wie wir jubeln, aber wenn sie so tun, die dann gesagt haben, bei all dem Leid, er hat es vollbracht. Er hat es wirklich durchgezogen. Schwester, wir haben keine Ahnung, was diese drei Worte für ein Gewicht haben. Wisst ihr, was ich gelernt habe langsam in meinem Leben? Manchmal bin ich noch zu dumm, dann mache ich das nicht, aber langsam lerne ich das so ein bisschen als Christ. Wenn ich nicht mehr weiter weiß und wenn der Teufel mir mein Leben zeigt mit all dem Dreck und Schmutz, dann schmeiße ich mich auf meinen Knien und sage, Herr Jesus, du hast gesagt, es ist vollbracht, auch für mich. Und dann klammere ich mich im Geiste nur an Kreuz. Und das ist eine wunderbare Art, wenn der Satan dich angreift und du zur Ruhe kommen willst, dann schmeiß dich im Geiste vor Golgatha hin und sag, du hast gesagt, es ist vollbracht. Und ich möchte auf das hören, was du mir sagst. Oh, vielleicht sagen Menschen, ja, ob du das packst, du bist eine Pfeife, vielleicht auch der Teufel, und du willst Christ sein, du bist doch gar keiner. Und kennt ihr das? Lass sie doch alle sappeln. Schmeiß dich vor dem Kreuz hin und sag, Herr, du hast gesagt, es ist vollbracht. Den Sieg zu proklamieren. Etwas Herrliches. Weißt du eigentlich, dass die ganze Ewigkeit, dein ganzes Leben, wisst ihr, dieses Wort wird uns noch wertvoller, glaube ich, wenn wir eines Tages mal im Sterben sind. Wenn unser Leben mal zu Ende geht. Oh, dann kannst du sagen, oh, ich würde jetzt den Herrn noch gerne als Evangelist unterwegs sein oder ich würde noch gemeinsam für Hamburg noch was so unternehmen. Das geht dann nicht mehr. Und vielleicht kann ich dann auch nicht mehr Gitarre spielen. Dann spielt Kiki für mich weiter. Aber egal, in welcher Situation ich bin, ich kann mich immer an diese drei Worte klammern. Und glaubt es mir, gerade im Sterben ist das so wichtig, dann wird vieles, was uns so wichtig ist, gar nicht mehr wichtig. Oh, und dann ist das herrlich, wenn ich weiß, Herr Jesus, zwischen uns ist alles okay. Und ich bilde mir nicht eine Sekunde ein, den Himmel verdient zu haben. Aber ich weiß, dass du ihn mir verdient hast. Und das ist der einzige Grund, warum ich daran glaube, dass ich da rankomme. Weil du gerufen hast, es ist vollbracht. Merkt euch diese Bibelstelle, Johannes 19,30. Lernt sie auswendig. Und wenn ihr mal in dunklen Stunden kommt, dann schreit zum Himmel. Jesus, du hast gesagt, es ist vollbracht. Und das bleibt. Und wenn der Teufel mit der ganzen Hölle sich aufmacht, diese Worte bleiben bestehen. Es ist vollbracht. Ich finde das so herrlich, dass die Bibel so voller Worte ist, dass Jesus nochmal solche Worte spricht. Ich habe ihm das manchmal so im Gebet gesagt, Herr Jesus, wenn ich einmal vor dir bin, dann werde ich dir dafür die Füße küssen, für diese drei Worte. Es ist vollbracht. Das ist das Herrlichste, was du mitgesagt hast in deinem ganzen Leben. Und dass du mich, alte Pfeife, dazu auch noch mitzählst, das ist so herrlich von dir. Wir haben einen wunderbaren Gott. Er betete um Gnade, um Errettung, um Ergebung, um den Sieg zu proklamieren. Und etwas Wunderbares. Jesus betet für seine Gemeinde. Er betet für den Einzelnen, auch für dich. Ich lese uns meine Bibelstelle, die ihr hier sehen könnt, vor. In Lukas Kapitel 22, die Verse 31 und 32. Da steht, der Herr sprach, Simon, Simon, das ist Petrus, ne? Siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Das sagt Jesus, bevor Petrus ihn dreimal verleugnet. Ich aber habe für dich gebetet. Und jetzt passt gut auf, Geschwister. Das heißt, selbst wenn Jesus für jemand betet, heißt das noch lange nicht, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Wir wissen von der Bibel, dass Christus unser hoher Priester ist. Er betet täglich. Und trotzdem müssen wir auch, wie hat das Siegfried Weber gesagt, Staub fressen. Ja. Wir fressen oft Staub. Wir liegen oft mit der Nase am Boden. Ne? Aber es ist so schön, dass ich kenne keinen besseren Ermutiger. Ich kenne keiner, der so gerne seine Hand ausstreckt, um Gefallene hochzuholen. Mir fällt gerade auf, ich hätte noch eine Frage, die ich den Herrn mal eines Tages frage. Herr Jesus, wie oft hast du deine Hand gereicht im Leben der Gläubigen? Hast du das? Du bist ja allwissend, du musst es ja wissen. Da wird eine Zahl kommen, da werden wir schwimmlig werden in der Ewigkeit, ne? Mann, wo wäre dein Leben, wo wäre mein Leben, wenn Gott nicht seine Hand in meinem Spiel hätte? Petrus, ich habe für dich gebetet. Wisst ihr, das ist so schön, dass Jesus diesen einzelnen Blick hatte. Er wusste, dass Petrus schwach wird. Aber er hat für ihn gebetet. Und jetzt pass gut auf. Das ist auch dein Auftrag. Wisst ihr, was unser Problem ist? Wir benennen oft die Sünden unserer Geschwister. Müssen wir auch mal reden. Wenn einer Mist baut, ne, muss man darüber reden. Ne? Nicht, wie es manche tun, unter den Teppich. Ne? Fängt er nur an zu stinken, der Teppich, und dann geht der Teppich kaputt. Ne? Nicht so. Probleme löst man nicht, indem man sie verleugnet, versteckt oder wie auch immer. Überwinden. Ehrlich sein. in Wahrheit die Liebe sagen. Aber das Wichtigste ist, wir haben die beste Waffe, das Gebet. Und anstatt sich aufzuregen, dass vielleicht ein Bruder, eine Schwester nicht mehr so treu im Dienst ist und zu sagen, oh, die war früher oder der war früher auch mal besser und sich ärgern, sollten wir auf unsere Knie gehen und sagen, Herr Jesus, ich leg dir Schwester oder Bruder XY hin. Oh Vater, der hat momentan eine Krise. Der ist vielleicht nicht mehr so auf dem Weg, wie er mal war. Aber Herr, du hast mich doch damals auch wieder hochgehoben, wo ich am Boden lag. Und ich bin doch mindestens genauso schlecht wie er. Mach es doch bei ihm auch oder bei sie. Schenk ihr doch heute wieder neuen Mut. Die Schwester und den Bruder wirst du plötzlich mit anderen Augen sehen, selbst wenn sie immer noch schwach ist. Warum? Weil du das tust, was Jesus für sie tut. Du betest für sie. In der Offenbarung steht einmal, es gibt einen Verkläger der Brüder und Schwestern, der Tag und Nacht nur verklagt. Das ist aber nicht der Jesus. Das ist der Satan. Der hat nichts anderes zu tun, als jeden Tag vor dem Thron dich und mich anzuschwärzen. Hast gesehen? Beim Autofahren, ne? Ein frommer Pastor, hast gesehen eben, was er da gemacht hat? Wenn dann nicht Jesus jedes Mal in die Bresche springen würde und wird sagen, hast du gesehen? Die Malhände. Hast du gesehen am Kreuz, was ich für ihn getan habe? Der Satan kommt und schleudert uns die Sünden entgegen. Und er hat auch keine Skrupel, Gott die Sünden, unsere Sünden vorzuschleudern. Aber in dem Moment kommt Jesus und sagt, hast du gesehen? Am Kreuz? Und dann muss er weg. Ich sage es dir, flieh immer zum Herrn Jesus. Bleib nicht bei dir stehen. Fang nicht an, dich selbst zu beleuchten. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Gerade so in Schwermutsphasen hat man das. Menschen, die an Depressionen leiden, die betrachten dann nur noch fixiert ihr Leben und sehen nur noch dunkel. Und da freut sich der Teufel. Menschen, die sich betrachten, die hat er im Griff. Menschen, die Jesus betrachten, die muss er loslassen. Keine Chance. Merkt ihr das? Nimm das mit. Jesus betet. Übrigens heute auch. Manchmal ist das so schön, wenn man hört, oh, die beten für mich. Keine Ahnung, Wolfgang Wegert betet für mich. Oh, schön, gesegneter Mann, der betet für mich. Aber vielleicht vergisst er mich auch im Gebet. Ich weiß, er kennt mich jetzt gar nicht. Nur mal so ein Beispiel. Ich weiß, einer betet immer für mich. Das ist der Herr Jesus. Und das Gebet hat die meiste Vollmacht, oder? Also sind wir doch gesegnete Menschen, oder? Wir können morgens früh schon noch aufstehen und sagen, Vater im Himmel, egal was kommt, mein Hohepriester ist da. Der Herr vergisst mich nicht. Es beeindruckt mich immer wieder, wenn wir das lesen, was Jesus für den Einzelnen betet. Und er betet für jeden Gläubigen. Jetzt könnte ja jemand sagen, na ja, du, der Petrus, ich bin ja aber nicht Petrus, ich bin Hans Egon und komme aus Binneberg. Ja, auch für dich betet er, wenn du Christ bist. Es steht in Johannes 17,20, da sagt Jesus in diesem hohenpriesterlichen Gebet, das Gebet auch was gewaltig ist. Wisst ihr, was da steht? Er sagt Jesus, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Und damit sind alle Gläubigen gemeint, die dann auch zum Glauben kommen. Nimm das heute mit. Wenn du Christ bist, ich weiß nicht, ob du Christ bist. Also ein Christ ist nicht jemand, der christlich sich verhält oder so, ne? Christlich und was es alles gibt und keine Ahnung. Ein Christ ist jemand, der mit Jesus unterwegs ist. Ein Christ ist jemand, der hat erkannt, irgendwann in seinem Leben, so wie ich bin, kann ich vor Gott nicht bestehen, ich habe Schuld. Aber die Schuldfrage ist gelöst. Gott sei Lob und Dank, der Mann am Kreuz. Das Kreuz ist meine Lösung. Ein Christ ist jemand, der kapiert hat, eigentlich hätte ich dahin müssen. Ich hätte da sein müssen. Aber dieser Jesus hat das, was ich verbockt habe, hat er getragen am Kreuz. Und ich habe verstanden, Herr Jesus, das hast du auch für mich getan. Und deswegen den ganzen Schmutz und Dreck lege ich da nieder. Und dann sagt Jesus, Und dann komme ich. Und ich möchte, dass du mein Leben jetzt bist. Und wir beide gehen jetzt durchs Leben. Und wenn ich mal nicht höre, dann musst du die Hupe anmachen, dass ich immer wachsam bin. Ja? Das Christsein hat nichts zu tun, eine fromme Maske aufzusetzen, Kirchensteuern zu bezahlen, hier reinkommen mit einer Studienbibel und einen auf Max machen. Das hat alles nichts mit Christsein zu tun. Christsein heißt, du bist mit Jesus unterwegs und Jesus und du, ihr beide, geht durchs Leben. 24 Stunden, ganz normal, ohne abgedreht zu werden. Christsein ist auch nicht 8 Stunden auf den Knien zu legen und um was weiß ich zu beten. Versteht ihr? Kannst du machen, wenn dir das der Herr leistet, dann bete 10 Stunden. Christsein heißt, 24 Stunden mit ihm zu leben, Fehler zu machen, jeden Tag. Kann man jemand aufstellen, der keine Fehler macht? Schwierig, ne? Aber ist doch schön, oder? Also wenn jetzt jemand aufgestanden wäre, dann wäre ich rausgegangen, dann hätte ich irgendwas als Gemeindeleiter verkehrt gemacht. Vor dieser Gemeinde muss ein großes Schild hin. Wenn das meine Gemeinde wäre, hätte ich das gemacht. Wir sind ja nur Gäste, ne? Aber bin ja... Ja, genau. Da sagt er, das sind die Schlimmsten. Also wenn das meine Gemeinde wäre, hätte ich da vorne ein großes Schild gemacht. Alle Sünder, herzlich willkommen. In jeder Gemeinde muss dieses Schild dran. Alle Sünder, herzlich willkommen. Wir bilden uns manchmal was ein. Vor unserer Bekehrung sind wir die eigenmächtigen Menschen. Dann bekehren wir uns, dann zerbricht Gott uns, das braucht er oft lange, ne? Bis der Mensch diese Erkenntnis hat, dass er nicht so ist, wie Gott will und dass er Gott braucht. Wir sind stolz und wollen das nicht zugeben. Und wenn der Mensch das dann zugegeben hat, dann leben wir als Christen. Am Anfang sind wir total demütig noch und freuen uns. Und dann gebraucht uns Gott und dann fangen wir an, geistliche Hiebe zu werden. Ich soll bei dir predigen, wie viel kommen denn da? 20. Keine Zeit. Wie viel kommen da? 5.000. Kriegen wir hin. Versteht ihr? Plötzlich fangen wir an, irgendwas sein zu wollen. Plötzlich fangen wir an, eine Show zu machen. In der Gemeinde. Hallo Schatz, sieht seine Frau. Und ach, mein schöner Junge und mein lieber Junge. Und Montag früh? Wieder nicht gekocht. Versteht ihr? Frommes Theater. Wir kommen hier rein wie der heilige San Franziskus mit einem Helm auf. Und sprechen die Sprache Kanaans in allen Dialekten, die es gibt. Und zu Hause sind wir der Drache Grisou. Oder? Vergiss so ein Christsein. Vergiss es. Weißt du, wenn wir hier nicht so sind wie beim Angeln oder wenn wir auf dem Dom sind, dann sind wir keine Christen, dann sind wir Heuchler. Ich bin Gott so dankbar, dass er mir langsam hilft. Ich habe auch noch manche Maske, wo ich sage, hey, die muss runter, die Maske, nimm sie bloß ab. Er betet für jeden Gläubigen. Ist es nicht schön, dass Gott dich im Blick hat? Es gibt mittlerweile über 7,5 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Aber du bist in Gottes Fokus. Das musst du dir jedes Mal vorstellen. 24 Stunden schaut Gott auf dein kleines Leben. Und alles, was dort passiert, interessiert ihn. Wenn die Kinder krank sind, wenn du dich nicht fühlst, wenn du Angst hast, wenn du glücklich bist. Keine Ahnung, was passiert. Gott interessiert sich für dein Leben. Das müsst ihr dir mal vorstellen. So interessant bist du für ihn. Wir sind, wenn wir uns vergleichen mit dem Universum, sind wir ja überhaupt nicht sichtbar. Aber dieser große Gott, für den bist du so wichtig, dass er deine Tränen zählt. Du kannst ja Tränen nur zählen, wenn du jemanden beim Weinen ins Angesicht schaust. So nah ist Gott dir. Wenn du weinst, ist er neben dir und sagt, wein, mein Kind. Und er hält den Krug und sammelt jede einzelne Träne. Das müssen wir uns mal vorstellen. Gott kennt jede Träne, die du in dein Leben geweint hast. Jede. So persönlich ist Gott. Und er hat zum Schluss dieser wahre Priesterdienst. Das ist auch eine Bibelstelle, die liebe ich. Hebräer Kapitel 4, die Verse 14 bis 16. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, der Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, in gleicher Weise wie wir versucht wurde, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wisst ihr, was ich besonders lieb? Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise, wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Du hast einen guten Freund verloren. Vielleicht hast du jemand aus deiner Familie verloren. Und du weinst zu Recht, wein, mal lass dir bloß Zeit. Nimm dir die Zeit zum Trauen und hör nicht auf fromme Schwätzer, die dir mit frommen Bibelsprüchen um die Ohren schlagen. Als Lazarus starb, ich möchte die Frage stellen, wer weiß, wie es im Himmel ist? Jesus, oder? Und Lazarus war ein Gläubiger. Das hätte ihr normal, hätte Jesus ja sagen müssen, Leute, entspannt euch, Martha, Maria, mach mal keinen Aufstand hier, der ist oben, da ist alles in Butter. In meiner Bibel steht das nicht, sondern in meiner Bibel steht, und Jesus weinte bitterlich. Warum? Weil er Mensch war. Weil ihm ein Freund gefehlt hat. Wisst ihr, ich finde das so schön, dass Jesus das kennt, Abschied zu nehmen. Jesus weiß, wie man sich fühlt, wenn ein Mensch, den man liebt, nicht mehr da ist. Er weiß, wie das ist. Als Johannes der Täufer geköpft wurde, da steht, er zog sich zurück an einen einsamen Ort. Ich bin mir ziemlich sicher, der Herr hat dort geweint. Das war ein Verwandter von ihm. Das hat ihn nicht kalt gelassen. Na ja, Johannes der Täufer, na jetzt ist er oben im Himmel. Er hat ihn gefehlt. So wie dir vielleicht ein lieber Mensch fehlt. Und du darfst weinen. Und du darfst sagen, Herr Jesus, du weißt, wie man sich fühlt. Du siehst, dass mir momentan dieser Mensch so fehlt. Es gibt so viele Menschen um mich herum, aber trotzdem kann diese Lücke keiner ausfüllen. Herr, gib mir doch einfach Gnade. Alles hat seine Zeit, sagt die Bibel. Lachen und auch weinen. Und wenn die Zeit des Weins ist, dann sollst du nicht lachen, dann weinen. In der Bibel steht, freu dich mit dem Fröhlichen und weint mit dem Weinenden. Ja, aber wenn wir nicht weinen, wie sollen wir denn mit Weinenden weinen? Wein doch einfach mal. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal geweint hast. Wein ruhig mal. Wein. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Bruder, der war in Not. Und plötzlich fing der am Telefon, wir waren beide am Telefon auf unseren Knien. Ne? Und hat der geweint, das hat mich auch bewegt. Dann haben wir beide geweint vor dem Herrn. Das ist herrlich, wenn man weint vor dem Herrn. Man sagt, Herr, hilf ihn jetzt einfach. Wir sind ohnmächtig. Und du bist größer. Das ist so schön. Jemand hat mal gesagt, Christen, die nicht weinen und meinen, sie wären was Besonderes, die tun mir leid, sagt der Bruder. Gott kann ihnen am Ende des Lebens noch nicht mal die Tränen abwischen. Wisst ihr? Die letzte Träne wischt er weg. Jesus ist unser Hohepriester, der Mitgefühl hat. Simon, wenn wir beten, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal ist man so mit Sorgen beladen, dass man keine Worte mehr findet. Also ich sabbel ja für mein Leben auch gern, aber manchmal gibt es auch in meinem Leben Dinge, da bin ich sprachlos. Soll es geben, ne? Gibt es auch. Selten, das stimmt. Aber wisst ihr, was das Schönste ist? Ich glaube sogar, dass manchmal die größten Gebete sind, die, wo du gar keine Worte mehr sagst. Ich glaube, dass die größten Gebete die sind, wenn du nur noch wimmerst wie ein kleines Kind und auf deinen Knien liegst und nur noch jammerst und wimmerst. Und ich glaube, dass in dem Moment Gottes Herz am meisten ergriffen ist, dir zu helfen. Ich sag dir auch warum. Wenn wir Kinder haben, und die richtig gut vedil sind und voller Kraft. Und die bauen Mist. Dann sind wir schon manchmal auch, wir müssen ja dann auch mal die Bremse ziehen. Und dann können wir auch mal Stumeres geben oder was auch immer. Aber ist dir schon mal aufgefallen, wenn dein Kind schwer krank ist? Ich glaube, das könnte das Haus anbrennen. In dem Moment ist mein Kind das Wichtigste, was es gibt auf dieser Welt. oder? Und so wie unser kleines Herz schon Mitleid hat mit einer Notsituation, so ist Gottes Herz dabei. Und das möchte ich dir heute Abend mitgeben. Ich glaube, gerade dann, wenn du umgezogen bist. Ich glaube, gerade dann, wenn du den Weg verloren hast, liegst du besonders am Herzen Gottes. Dieses Bild von Jesus, die 99 Schafe, die gerecht sind, die lässt er und er sucht das Verlorene. Ich möchte dir das heute Abend sagen. Denke niemals in dein Leben, dass Gott dich in den Stich lässt. Und auch in dieser kommenden Woche. Gott lässt dich nie im Stich. Und mit diesem Bild möchte ich schließen. Ein Bild, was wir alle kennen oder viele kennen. Ein Mensch war unterwegs mit seinem Gott. Und er hatte das Gefühl gehabt, im Traum geht er mit Gott am Strand spazieren. Und in den guten Zeiten hat er immer 4 Fußspuren gesehen. Er war der Meinung, das war er und Gott. Und als die schlechten Zeiten kamen, die Nöte und die Probleme des Lebens, da hat er nur 2 gesehen. Und dieser Mann fragt Gott, ja Gott, wo es mir gut ging, da warst du bei mir, aber hier, wo ich jetzt abgesoffen bin, siehst du, da hast du mich allein gelassen. Und dann sagt Gott diesem Mann, weißt du, da wo es dir gut ging, da war ich auch nah bei dir, aber dort, wo du ganz am Boden warst, da habe ich dich getragen. Und das Bild nimm mit. Das Bild nimm mit und lass es nie mehr in dein Leben los. Wenn du nicht mehr kannst, dann nimmt Gott dich auf seine Schulter. Amen.